Deutschlandfunk. Hintergrund.
Deutsche in Brasilien. 200 Jahre Einwanderung. Von Anne Herberg.
Hey, Brasilien. Hey, Bratwurst. Oktoberfest.
Wer zur größten deutschen Party in Brasilien möchte, der bekommt auf der zugehörigen Internetseite schon mal einen Crashkurs Deutsch mit dem wichtigsten Vokabular.
1, 2, super! Alles gut, alles blau. Hallo Blumenau!
Seit 40 Jahren feiert Blumenau in Südbrasilien das nach eigenen Angaben zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Mit Millionen Litern Bier, Männern in krachledernden Hosen und Damen in Dirndl, Eisbein und Schmankerl. Aus Bayern angereiste Volksmusiker spielen auf.
Das ist eine pure Lebensfreude hier, was du rüberbringst. Die sind von Anfang an dabei. Das geht von 0 auf 100.
Blumenau in Südbrasilien. 1850 vom deutschen Apotheker Hermann Blumenau gegründet, gilt heute als die deutsche Stadt Brasiliens. Ein bayerisches Disneyland mitten im tropischen Regenwald. Doch es prägt das Bild von Alemannia und die Brasilianer lieben es. Blumenaus Oktoberfest gilt heute neben dem Karneval als größte Party im Land. Dabei wurde das Volksfest aus der Not herausgeboren. Grund waren zwei große Überschwemmungen in den Jahren 1983 und 1984. In Blumenau gerieten nicht nur Häuser, Gehöfte und Äcker unter Wasser, ruiniert wurde auch die Stadtkasse. Um Abhilfe zu schaffen, kamen die Ratsherren damals auf eine ungewöhnliche Idee. Sie richteten das Oktoberfest nach bayerischem Vorbild aus. Der Kampf gegen Naturgewalten und Widerstände, das hat die Geschichte der deutschen Einwanderung in Brasilien von Beginn an begleitet. Und traurigerweise holt das die Menschen auch in diesem Jahr wieder ein. Ein Jahr, in dem man eigentlich ein Jubiläum feiern wollte. Ingrid Marxen war deswegen am 3. Mai im Rathaus der Stadt São Leopoldo. Die Kleinstadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul gilt als Wiege der deutschen Einwanderung. Vor genau 200 Jahren, am 25. Juli 1824, kamen dort die ersten 39 Siedler an. Eine Parade sollte es nun geben, ein großes Kulturprogramm. Doch die Planung versank im Regen.
Und als ich dann so gegen 10 Uhr da weg bin, da bin ich mal eben hier hochgegangen zu dieser Brücke, um mal zu sehen, wie der Fluss aussieht. Mal sehen, wie hoch der Fluss ist. Und die Brücke war schon gesperrt. Und da sah ich dann runter, das Museu do Rio auf der anderen Seite war schon bis zur Hälfte beider im Wasser. Der Fluss war also schon sehr hoch.
Rio Grande do Sul erlebt die schlimmsten Überschwemmungen seiner Geschichte. 2 Millionen Betroffene, 600.000 werden obdachlos und São Leopoldo liegt mittendrin im Katastrophengebiet. Der Rio Sinus, derselbe Fluss, auf dem damals vor 200 Jahren die deutschen Einwanderer ankamen, trat über die Ufer. Der Hochwasserschutz, 1960 noch mit Hilfe der deutschen Regierung gebaut, versagte. Ein Drittel der 200.000 Einwohnerstadt versank in den schlammbraunen Fluten. Auch das historische Museum der Stadt, dessen institutionelle Leiterin Ingrid Marxen ist. Erst 2 Wochen später, am 17. Mai, können die deutschstämmige Historikerin und ihr Team zurückkehren. Schlamm und Scherben bedecken den Boden. Es riecht nach Moder und Fäulnis. In Gummistiefeln stapft Ingrid Marxen ins Obergeschoss. Vorbei an zum Trocknen ausgelegten alten Geldscheinen und einer historischen Zither, deren Holzkörper nun aufgewellt ist. Sie streift die gelben Plastikhandschuhe ab. Da lehnt das Bild. Den Vätern zur Ehren steht auf dem Holzrahmen.
Da sieht man, wie die ersten 39 Einwanderer ankommen. Dieses Bübchen ist auf der Reise geboren und ist in Rio getauft worden. Die sind am 5. April, wenn ich mich nicht irre, jetzt aus Hamburg abgereist. Und dann sind sie in Rio angekommen. Und von Rio sind sie auf ein anderes Schiff gegangen, bis Porto Alegre und dann auf noch ein kleineres Boot hier bis São Leopoldo.
Anfang des 19. Jahrhunderts. Der brasilianische Kaiser Dom Pedro hat sich gerade von Portugal unabhängig gemacht. Das junge Reich ist verwundbar. Vor allem im Süden, wo Argentinier und Uruguayer auf brasilianischen Boden vordringen. Die Mission war klar: Grenzen sichern mit Pflug und Spaten. Zivilisatorische Besiedlung mit weißen Europäern. Solche Rassentheorien prägen die Narrative der jungen Nation. Der Portugiese Dom Pedro und seine Gemahlin, die Habsburgerin Donna Leopoldina, beauftragten Major Georg Anton von Schäffer, in seiner deutschen Heimat offiziell um Neubürger zu werben. Er verspricht ihnen Land, Vieh, Befreiung von Steuer und Wehrpflicht. Und die Deutschen kommen tatsächlich. Was hatten sie in der alten Heimat auch zu verlieren? Dort, wo das Erbe den Bauern und ihren Familien nicht mehr reichte. Die Böden waren karg, das Vieh krank, der Hunger groß. Und Maschinen begannen, die Handwerker zu ersetzen. Wirtschaftsflüchtlinge würde man heute sagen. Im Hunsrück, Rheinhessen oder der Bayerischen Pfalz ertönt damals immer häufiger das Brasilienlied.
Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an.
Allein bis 1930 brechen 5000 Auswanderer nach Brasilien auf. Ganze Dörfer werden entvölkert, Familien auseinandergerissen. Was ihnen bleibt, sind Briefe.
So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland.
Im Dreimaster geht das über den Atlantik. 300 Passagiere unter Deck, ein Quadratmeter pro Person. Das Essen schimmelt, das Wasser macht krank.
Meine lieben Brüder und Freunde, ich bin glücklich. Endlich nach einer Reise von 18 Wochen hierher gekommen. Zwar habe ich mir mehrmals auf der See den Tod als wie das Leben gewünscht, denn obgleich mir der Himmel sehr gnädig war und meine Familie verschont hat, so sind doch 48 Personen auf der See umgekommen.
Und dann? Statt fruchtbarem Ackerland finden die Einwanderer steinharte Böden und dichten Wald. Und entgegen aller Versprechungen mussten die meisten ihre 35 bis 40 Hektar auch noch selbst abbezahlen. Das Leben beginnt bei Null. Ähnlich wie heute am Amazonas. Regenwald abholzen, urbar machen, Vieh drauftreiben, Felder anlegen. Entlang der Flussläufe in versteckten Tälern entstehen neue Kolonien. Baumschneis nennen sie sich, oder Walachei.
Und ein Kartoffel habe ich ganz fein.
Lourdes Dietrich Birk steht über offenem Feuer und brät Kartoffelpuffer in Schweinefett, nach Familienrezept. Ihr Hof, umrankt von Rosen, umstellt von Gartenzwergen, liegt zwischen sanften, saftgrünen Hügeln an der Ruta Romantica, der romantischen Straße, die heute durch die deutschen Dörfer am Rande der Serra Gaúcha führt, 100 Kilometer von der Küste entfernt.
Ich sage immer, hier ist mein Paradies. Wo wohnst du dann? Walachei. Walachei ist ein Stückchen vom Paradies.
Walachei. Ein weit entfernter Ort in einer verlorenen Zeit. Hier wird das Holz noch gehackt, Korn und Bohnen werden gedroschen, das Brot selbst gebacken. An den Türen hängen mit Gebeten bestickte Handteppiche und die meisten hier sprechen noch immer Dialekt, wie Lourdes.
Ich bin klein, mein Herz ist rein, darf niemand drin wohnen als Jesus allein.
Die Kolonien waren damals wie kleine deutsche Inseln. Man war autark, doch als der Zweite Weltkrieg kam, war damit Schluss. 1942 erklärte Brasiliens damaliger Diktator Getúlio Vargas Nazi-Deutschland und den Achsenmächten den Krieg. Den inzwischen rund 3 Millionen Deutschen wurde ihre Muttersprache verboten. Wir begannen uns für den Dialekt zu schämen, erzählt Lourdes. Ihre Eltern hätten dennoch weiter Deutsch mit ihr gesprochen. Gott sei Dank, sagt sie heute, ihre Vorfahren nennt sie Parenten. Aber wo die genau herkommen, das weiß sie nicht mehr. Da war doch nichts. So beginnen die meisten Einwanderergeschichten. Erzählungen über Strapazen und Schlangenbisse, Krankheit und Kindstod, harte Arbeit, die schließlich belohnt wurde. Das wurde über Generationen weitergetragen. In Vergessenheit geriet, dass das Land keineswegs menschenleer war. Es habe hier tatsächlich Indios gegeben, erzählt Lourdes. Was nicht erzählt wird, es waren die Indigenen, die weichen mussten, um Platz für die europäische Besiedlung zu schaffen. Limpeza, Säuberung, nannte Brasiliens Regierung das. Sie vertrieb ganze Ethnien, pferchte sie in Reservate oder ließ sie töten. Die Geschichte der deutschen Einwanderung, sie ist auch eine Geschichte der Vertreibung. Und das bis in die Gegenwart.
João
Maria Soares erinnert sich noch genau an den Tag im Jahr 1975, als er den Lastwagen sah. Auf der Ladefläche saß, in sich zusammengesunken, sein Vater mit Kisten und Möbeln. So ruckelte er auf der Landstraße, die damals noch ein Weg aus Schotter und Erde war, an ihm vorbei. Weg von Paiol da Telha, ihren fruchtbaren Weiden hier im südbrasilianischen Bundesstaat Paraná. Der damals 15-Jährige ahnt, es ist etwas Schlimmes passiert. Er schwingt sich aufs Rad, rast atemlos nach Hause zur kleinen Farm, auf der sie Mais und Yucca, Orangen und Mandarinen anbauten.
Als ich ankam auf die kleine Anhöhe, an deren Fuße unser Haus lag, sah ich kein Haus mehr. Nur einen Traktor, der unsere Obstbäume platt machte und alles andere, was wir in unserem Garten hatten. Ich sah nur den Traktor, wie er unser Zuhause zerstörte. Ich erinnere mich genau an den Moment, als sie uns von unserem Land vertrieben haben.
Das war Anfang der 1970er Jahre. Fast 100 Familien, allesamt Nachfahren von Sklaven, die das Land offiziell von ihrer einstigen Herrin Donna Balbina geerbt hatten, dazu gibt es offizielle Dokumente, wurden um eben dieses Land gebracht. Mit Gewalt verdrängt, ihre Häuser abgebrannt, das Futter fürs Vieh und das Wasser der Flüsse vergiftet, erzählt Nelly dos Santos. Pistoleros, das sind bezahlte, bewaffnete Männer, hätten geschossen, sie hätten geprügelt, ihrer Tochter einen Gewehrlauf in den Mund gerannt. Und jeder hier glaubt zu wissen, wer dahinter steckt. Die Deutschen und ihre Handlanger, sagt Nelly dos Santos. Sie waren wütend auf uns.
Sie haben uns gedemütigt. Manchmal, nachdem wir die Kinder schon schlafen gelegt hatten, kamen die Pistoleros der Kooperative Agraria, umkreisten uns und schossen um sich. Dann zwangen sie uns vor die Zelte und sagten, haut ab, Negerbande, das hier ist nicht euer Land.
Guten Morgen. Und was studiert denn Schönes? Also es gibt viele Wappen und unser Wappen ist doch dieser da, ne? Es ist ja unser Brasão, Brasão dos Donauschwaben, ne?
Roberto Essert hat an diesem Morgen Besuch aus der Grundschule Kaiserin Donna Leopoldina. Für immer frei und ungeteilt steht auf Latein unter dem Wappen. Heimatkunde nennt sich das Fach. Der Historiker der Kulturstiftung der Donauschwaben führt die Kinder durch das gerade erst frisch renovierte Einwanderungsmuseum der Genossenschaft. Erklärt, wie ihre Vorfahren Südosteuropa zuerst in eine Kornkammer verwandelten, im Zweiten Weltkrieg dann selbst brutal vertrieben wurden durch die Rote Armee oder die Tito-Partisanen und dann 1951 in Brasilien eine neue Heimat fanden. Mit Hilfe der Schweizer Europahilfe wurden in Entre Rios 24.000 Hektar Weiden und Wald für 500 donauschwäbische Flüchtlingsfamilien erworben.
Doch, ja, Brasilien hatte die Türe geöffnet, weil man viel weniger Getreide produzierte, als man brauchte. Und der Landwirtschaftssekretär von Paraná, der wollte die Situation ausnutzen, um neue Einwanderer von Europa herzubringen. Also europäisches Blut. Also man wollte Europäer her, wo schon etwas von Landwirtschaft versteht.
Doch die Erträge blieben aus. Die Finanzen gerieten in Schieflage. Viele wanderten wieder ab. Erst ab Mitte der 1960er Jahre, als ein neuer, junger Leiter, unterstützt von deutscher Entwicklungshilfe, die Genossenschaft reformiert, neue Ländereien dazu kauft, geht es aufwärts. Teile dieses neuen Landes allerdings gehörten den Nachfahren der Sklaven von Donna Balbina. Wir haben das Land offiziell erworben, sagt dagegen der Direktor der Genossenschaft, Adam Stemmer.
1973 hat die Agraria das Land gekauft von Die Sklaven haben das verkauft, die haben das verkauft. Aber das war nicht mehr von diesen originellen Leuten, das Land. Das war schon der sechste oder siebte Besitzer, wo das einer zum anderen verkauft.
Einen Eigentumstitel allerdings gab es damals nicht.
Das Land ist verkauft worden, bezahlt worden, alles dokumentiert, aber Da waren keine Dokumente.
Zur Sicherheit beantragt die Kooperative 1981 vor Gericht, das Land möge ihr zuerkannt werden, weil sie es jahrelang bewirtschaftet habe. 9 Jahre später werden sie als rechtmäßige Eigentümer der Weiden ins Grundbuch eingetragen. Eine Farce war das, sagt João Maria Soares.
Só que aí não é só eles, porque também teve participação também de outros.
Es waren ja nicht nur sie, da waren andere, die geholfen haben. Es gab einen, Trinco Ribeiro, der war der Drahtzieher des Landraubes. Es war eine Intrige mit Lügen und gefälschten Dokumenten. Der Polizeikommissar Pacheco war dann zuständig für die Säuberung. Die steckten ja alle unter einer Decke. Der Geschäftsmann, die Polizei, der Richter, der Notar und die Leute der Genossenschaft, die uns unter Druck gesetzt haben. Was sollten wir machen? Viele von uns haben damals ja auch für die Agraria gearbeitet, auf deren Feldern. Denn wie soll man ohne Arbeit leben? Es war unsere tägliche Not.
Viele sind damals in die Armenviertel der Städte abgewandert. João, Nelly und rund 60 weitere Familien ziehen dagegen Mitte der 1990er Jahre an den Straßenrand vor den Weiden von Paiol da Telha. Am sogenannten Barranco errichten sie ein Protestcamp, 20 Monate lang. Sie bringen den Fall in die Medien, vor Gericht, bekommen Unterstützung von der Kirche. Im Jahr 2013 erreichen sie, dass zumindest ein Teil des Gebietes, 1640 Hektar, offiziell als sogenanntes Quilombo, also als Land der ehemaligen Sklaven, anerkannt wird. Die Cooperativa Agraria stellt per Klage vor dem Landesgericht die Verfassungsmäßigkeit des Prozesses in Frage. Ohne Erfolg. 2019 erhalten die Familien von Paiol da Telha schließlich die ersten 225 Hektar Land zurück. Die Agrargenossenschaft wird dafür von Brasiliens Behörde für Kolonialisierung und Landreform, kurz INCRA, mit umgerechnet 2,3 Millionen Euro entschädigt. Das Ringen um das restliche Gebiet ist noch lange nicht ausgefochten. Dort drüben, das gehört noch alles der Agraria-Genossenschaft, sagt Ana Maria dos Santos Cruz und zeigt auf den gegenüberliegenden Hügel. Dann greift Ana Maria mit der Hand in den roten Ackerboden, auf dem die Gemeinde heute wieder Yucca, Bohnen, Süßkartoffeln und Zitrusfrüchte anbaut. In traditioneller, kleinbäuerlicher Landwirtschaft.
Für mich bedeutet diese Erde Widerstand. Und sie bedeutet, den Kopf nicht zu senken, sondern weiterzukämpfen. Aber wir haben kein Museum, in dem wir unsere Geschichte erzählen, weil hier alles weggefegt, alles verbrannt wurde. Wir haben keine eigene Sprache mehr, weil unsere Vorfahren als Sklaven verschleppt wurden. Ihnen wurde die Sprache und die Religion genommen. Und wir bekommen auch keinen Kredit von der Staatsbank, um das hier wieder aufzubauen. Aber dieses Land ist unsere Heimat. Unser Stammbaum beginnt hier, bei den 11 Sklaven, die dieses Land geerbt haben.
Heute gehört der Kooperative so gut wie alles in der Region. Die Kulturstiftung mit dem Siedlerchor, die guten Privatschulen, ein Radiosender und das Krankenhaus Semmelweis. Dazu 160.000 Hektar Ackerland, 2.400 Hektar Wald, die industrielle Getreidemühle, eine Pflanzenöl- und Futtermittelfabrik, eine Blumen- und Samenzucht und die größte Melzerei ganz Lateinamerikas. Pioniergeschichten und Oktoberfestfolklore, das prägt das Bild der deutschen Einwanderung bis heute. Vergessen wird oft, dass mit der deutschen Besiedlung in Brasilien eben nicht nur Licht, sondern auch Schattenseiten verbunden waren.
Das war der Hintergrund. Deutsche in Brasilien. 200 Jahre Einwanderung. Von Anne Herberg. Redaktion Susanne Elker-Fief.